Ich begrüße euch an diesem Sonntagmorgen zu dieser Predigt aus Malachi 2, Vers 10 bis 16 in unserer Predigtserie über den letzten Propheten des Alten Bundes. Der letzte Prophet des Alten Bundes, der etwa um 435 vor Christus wirkte. Das war die Schlussphase vom Propheten, vom Staatsmann Nehemia. Also Nehemia lebte auch bis etwa in diese Zeit. Die Schlussphase von Nehemia war das. Und damit der Abschluss des Alten Testaments, des Alten Bundes. Ja, und der Neue wird angekündigt. Das Thema wurde angekündigt, eheliche Treue auf der Grundlage der Treue dem Bund Gottes gegenüber. Der Text ist nicht ganz einfach, das heißt, er ist recht schwer. Ich habe versucht, ihn möglichst genau zu übersetzen und deswegen werde ich ihn auch gleich projizieren lassen, damit wir ihn gemeinsam lesen können. Und ich möchte ihn dann nachher nochmals kurz anschauen mit euch, bevor ich dann zur Predigt komme, damit wir auch wissen, was in etwa dort steht. Das Problem ist, dass Malachi viele Elterntexte aufgreift, von Mose angefangen bis über Esra, Nehemia, und die alle so in kurzer Zusammenfassung verarbeitet, was für uns dann nicht immer ganz einfach ist und sie anwendet auf seine Zeit. Die Gliederung, erstens Gottes, Treue Gottesbund gegenüber, dann Treue vom Anfang der Ehe an und letztens Treue lebenslang. Hier der Text, wir lesen ihn gemeinsam. Malachi 2 von 10 bis 16. Haben wir nicht alle einen einzigen Vater? Hat nicht ein einziger Gott uns geschaffen? Warum handeln wir treulos oder auch verräterisch, ein jeder an seinem Bruder, um den Bund unserer Väter zu entweihen? Juda hat treulos, verräterisch gehandelt. Und ein Gräuel ist in Israel und in Jerusalem verübt worden. Denn Juda hat das Heiligtum des Herrn, das er liebt, entweiht und hat die Tochter eines ausländischen Gottes geheiratet. Dem Mann, der das tut, obwohl der Herr der Herrscher eine Opfer, obwohl er dem Herrn der Herrscher eine Opfergabe darbringt, wird der Herr aus den Zelten Jakobs ausrotten alles, was wach ist und was antwortet, das heißt, was sich also regt und lebt. Und zweitens tut ihr dies, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Stöhnen, weil er sich eurer Opfergabe nicht mehr zuwendet und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Ihr sagt, warum? Weil der Herr zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du verräterisch gehandelt hast, Zeuge gewesen ist. Und sie ist deine Gefährte und die Frau deines Bundes. Und hat er sie nicht zu einem einzigen Fleisch gemacht, in dem noch ein Rest von Geist oder Verstand ist? Und was erstrebt das eine? Nachkommenschaft Gottes. So hütet euch durch euren Geist bei eurem Verstand und handle nicht treulos an der Frau deiner Jugend. Denn ich hasse Entlassung, spricht der Herr, der Gott Israels, ebenso wie wenn man sein Gewand mit Gewalttat bedeckt, spricht der Herr der Herrscher. So hütet euch durch euren Geist oder bei eurem Verstand und handelt nicht verräterisch oder treulos. Das der Text aus Malachi 2, Vers 10 bis 16. Ich habe gesagt, wir schauen ihn nochmals kurz an. Also der Bund der Väter spielt hier eine ganz wichtige Rolle, das heißt der Sinai-Bund, an den Maleachi erinnert. Und der gilt auch für die Generation von Maleachi, der gilt immer. Und damit ist auch die Ehe eingeschlossen. Der Ehebund gehört auch dazu. Das heißt, wenn man den Bund Gottes vernachlässigt, beziehungsweise wenn man den Ehebund vernachlässigt, vernachlässigt man auch den Bund Gott gegenüber. Das ist die Logik, die dahinter steckt. Man handelt nicht nur verräterisch Gott gegenüber, sondern auch den Bundesgenossen gegenüber. Das hängt mit verschiedenen Aspekten zusammen, wie der Text zeigt, wohl damit, dass man die Frau seines Nächsten nimmt oder auch seine Bundesgenossin als Ehefrau entlässt und dann eben eine ausländische Tochter heiratet. Und das ist verräterisch, wie hier 5-mal im Text wiederholt wird. 2-mal heißt es, dass sie entweihen, das heißt im Weltlichen übergeben. Und 5-mal heißt, dass sie treulos oder genauer übersetzt heißt verräterisch handeln. Soweit der Text. Der Text zeigt uns also, dass die Ehe und der Ehebund ganz eng verbunden ist mit dem Bund Gottes zum Volk. Das bedeutet, dass die Beziehung zu Gott grundlegend ist für die Beziehung innerhalb des Ehebundes. Das setzt Maleachi hier sehr stark voraus. Das eine schließt das andere mit ein. Nicht mit aus, sondern mit ein. Und wenn wir im Bund mit Gott leben, dann leben wir auch als Ehe im Bund mit Gott und in seinem Segen. Und wenn nicht, dann fehlt der Segen Gottes. Ich komme zum ersten. Treue Gottes Bund gegenüber. Beziehe mich auf Vers 10. Haben wir nicht alle einen einzigen Vater? Hat nicht ein einziger Gott uns geschaffen? Warum handeln wir verräterisch, ein jeder mit seinem Bruder, um den Bund unserer Väter zu entweihen? Wie gesagt, der Text spricht hier zuerst mal die Beziehung zu Gott an. Gott wird hier als Vater angesprochen, als einziger Vater. Das war schon in Maleachi 1, Vers 6 der Fall. Eine ähnliche Frage hatten wir dort schon. Wir haben doch einen einzigen Vater, alle, als Bundesgenossen des Volkes Israel. Als Bundesvolk Gottes. Gott, der Vater, hat sie nicht nur erschaffen, wie alle Menschen, sondern er hat, als er sie aus dem Sklavenhaus aus Ägypten befreit hat, aus der Macht der Sklaverei, hat er am Berg Sinai einen Bund gemacht mit ihnen. Er hat sie zum Bundesvolk gemacht. Und an diesen Bund erinnert der Text. Hier erscheint der Ausdruck der Bund der Väter. Dieser Ausdruck erscheint noch einmal in der Bibel, und zwar im 5. Mose 4, Vers 31. 5. Mose 4, Vers 31. Denn ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Er wird dich nicht aufgeben und wird dich nicht vernichten und den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat. Wir müssen hier verstehen, dass das 5. Mose um die Zeit handelt, kurz vor der Landnahme. Also am Ende der 40-jährigen Wüstenwanderung. Wir sprechen hier vom Deuteronomium. Den Namen kennt ihr wahrscheinlich. Deuteronomium heißt das fünfte Buch Mose. Das heißt, genau genommen, zweite Gesetzgebung. Das ist aber nicht eine neue Gesetzgebung eigentlich, sondern eine Erinnerung an die Gesetzgebung, an den Bund am Berg Sinai. Und das war 5. Mose 4, 31, habe ich gerade gelesen, und in 5. Mose 5, 1, 2 lesen wir, dass Mose betont, also an die Generation, die damals noch gar nicht lebte, die sind ja alle gestorben. Die Eltern sind alle gestorben, die gemurrt haben. Jetzt lebte die Nachkommenschaft, die das Land einnehmen sollte. Kurz vor Josua, bevor Josua Führer wurde. Und Mose sagt, den Bund hat Gott mit euch gemacht. Der gilt auch euch, nicht nur den Vätern. Und ihr sollt ihn beachten, wenn ihr leben wollt. In Malachi spielt dieser Bund eine ganz zentrale Rolle. Ich erinnere an den Text vom letzten Sonntag, Malachi 2, wo der Bund Levis angesprochen wird, beziehungsweise einmal erscheint der Ausdruck der Bund Levis und dann der Bund mit Levi. Das waren die Leviten. Es geht hier ganz zentral um den levitischen Opferdienst, den Gott verordnet hat im Buch Malachi. Dieser Opferdienst wurde vernachlässigt. Es wurden fehlerhafte Lämmer geschlachtet. Und Gott hatte diesen Opferdienst verordnet, damit Israel mit Gott in Harmonie leben konnte. Damit Israel von Gott die Vergebung der Sünden empfangen konnte. Deswegen hatte Gott diesen Opferdienst verordnet. Malachi 2, lesen wir Vers 5, dass dieser Bund Leben und Frieden bringen sollte. Durch die Vergebung, durch die Beziehung zu Gott. Der Bund Levis sollte Leben und Frieden bringen. Doch Israel hat diesen Bund entweiht. Entweihen heißt dem Heiligtum entziehen. Hebräisch Chilel. Von Chol Chiloni heißt weltlich, säkular. Im modernen Hebräisch Chol heißt einfach die Weltlichkeit, das Weltliche, was nicht dem Heiligtum geweiht ist. Das Heiligtum ist das Gottgeweihte. Sie haben also auch die Ehe dem Heiligtum Gottes entzogen, was Gott sich selbst geweiht hatte. Und Gott sagt, oder Malachi sagt, ihr bedeckt den Altar mit Tränen, weil Gott euer Opfer nicht mehr angenehm ist. Warum? Nicht nur, weil sie kranke Tiere darbringen, weil sie fehlerhafte Tiere darbringen, sondern vor allem, weil sie ihr Leben nicht Gott darbringen. Das wird in unserem Text sehr stark betont. Weil sie ihr Leben nur halbherzig Gott darbringen. Gott will nicht nur ein Opfer von Tieren. Er will vor allem das Opfer der Menschen. Sonst sind Tieropfer nutzlos. Die Grundlage dieses Bundes Gottes mit dem Volk war seine Liebe. Und es ist allein diese Liebe und Güte und Gnade Gottes, dass Israel nicht schon längst untergegangen ist. Und wir auch. Wenn wir Malachi weiterlesen, das wird der nächste Predigttext sein, deswegen jetzt nur kurz, Malachi 3 ab Vers 1, dann lesen wir dort von dieser zukünftigen Wende, die Gott verheißt. Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten. Mein Bote heißt Malachi. Malachi. Mein Bote. Wieder Prophet, das gleiche Wort. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Das ist Johannes der Täufer. Und dann weiter, und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr. Der Herr ist nach Malachi 1, Vers 6 Gott. Gott kommt, der hier als Engel oder Bote des Bundes bezeichnet wird. Das erinnert an Richter 2, Vers 1 bis 3, wo der Engel Gottes sagt, ich habe euch aus Ägypten geführt und ich habe mit euch einen Bund gemacht. Der Engel Gottes ist Gott selbst. Und doch wird er von Gott unterschieden, ist Jesus Christus, der Gesandte Gottes. Das Wort Malach heißt Bote oder Engel, das gleiche Wort. Also das Wort wird für Johannes gebraucht, er ist der Engel, und für den kommenden Welterlöser, der dann erscheinen wird. Und dann lesen wir weiter in Malachi 3, Vers 2 bis 4. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bei seinem Erscheinen bestehen? Wenn der Messias kommt, der Engel des Bundes, dann heißt es nicht, er wird einfach alle Sünden automatisch vergeben, das Auge zudrücken und dann ist alles gut. Nein, sondern vielmehr trägt er die Sünde selbst ans Kreuz, an dem er die Schuld auf sich nimmt. Und hier heißt es dann, er wird schmelzen, er wird reinigen. Wir haben gerade am vorletzten Mittwoch in der Bibelstunde über Johannes den Täufer gesprochen und wie er die Geistestaufe und die Feuertaufe ankündigt. Könnt ihr auf diesen Text zurückgehen, die Feuertaufe. Er wird reinigen, er wird schmelzen, wie Gold geläutert wird. Sünde hat da keinen Platz. Das heißt, bestehen. Wer wird bestehen? Das ist hier die Frage. Wer wird bestehen? Wer Vergebung empfängt durch Jesus Christus. Und das heißt Buße tun. Buße tun. Wir haben den Buß- und Bettag. Buße tun heißt zum Bund mit Gott zurückkehren. Nichts anderes. Buße tun nochmals heißt zum Bund mit Gott zurückzukehren. Nichts anderes. Sich von der Sünde abwenden. Dann, heißt es hier im Text, wird das Opfer Gott wohlgefällig sein. Kapitel 2, Vers 13, eure Opfer sind Gott nicht wohlgefällig, deswegen bedeckt ihr den Altar mit Tränen. Dann, wenn der Messias kommt und sein Opfer hingibt, dann wird dieses Opfer Gott wohlgefällig sein. Und dann können wir auch Gott wohlgefallen, wie wir in Hebräer 9, Abvers 13 bis 15 lesen, dass dieses Opfer unser Gewissen reinigt, um Gott zu dienen. Reinigt von allen toten Werken, um mit einem reinen und guten Gewissen dem lebendigen Gott zu dienen. Das Opfer, das Jesus Christus dargebracht hat. Das reinigt uns von unseren Sünden und von allen schlechten Werken, um Gott, dem lebendigen Gott, mit einem guten Gewissen zu dienen. Durch die Vergebung der Sünden, durch die Heilsgewissheit. Ich komme zum Zweiten. Treue vom Anfang der Ehe an. Ich beziehe mich auf Malachi 2, Vers 11 bis 12. Da geht es darum, dass die Juden den Bund der Väter verräterisch damit umgegangen sind, indem sie ausländische Frauen geheiratet haben. Sie haben den Bund Gottes entweiht. Und zu diesem Bund gehörte der Ehebund. Die Ehe ist also für diese Menschen, für Israeliten, für Juden, nicht etwas Weltliches, sondern etwas Gottgeweihtes. Das ist, was Malachi hier sehr stark betont, was mir jetzt besonders bewusst geworden ist in den letzten Tagen. Aber die Juden haben die Ehe, den Ehebund, dem Heiligtum entzogen und dem weltlichen Bereich übergeben. Ja, alle heiraten, wen sie wollen, dann wir auch. Das heißt, den Ehebund zu entweihen, zu verweltlichen. Dabei hatte Gott auch den Ehebund angesprochen, zum Beispiel in 5. Mose 7, ab Vers 1, wo Gott sehr stark nachher betont, dass er sie geliebt hat und deswegen einen Bund mit ihnen gemacht hat. Und dort lesen wir in 5. Mose 7, Vers 1 bis 4, wenn du in das Land kommst, das ich euch geben werde, dann sollen deine Söhne nicht fremde Töchter heiraten. Und deine Töchter sollen nicht fremde Männer heiraten. Sonst würden sie euch verführen, damit ihr fremde Götter anbietet. Es geht also nicht darum, dass sie ausländerfeindlich sind. Das Beispiel Ruth zeigt das Gegenteil. Es ist kein Problem, eine Ausländerin zu heiraten, wenn sie sich dem Gott Israels anschließt. Ruth ist sogar die Vorfahren von Jesus. Als Moabiterin. Und wir haben 3 solche Frauen der Genealogie von Jesus. Darum geht es nicht, sondern es geht um die Gefahr, dass man vom Glauben wegkommt. Diese Gefahr wird immer wieder angesprochen. Und auch Nehemia zur Zeit von Esra und kurz vorher spricht das an, als er sieht, dass die Juden ausländische Frauen geheiratet haben. Es geht um die Zeit nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Dann geht Nehemia sogar ganz scharf vor. Ich weiß nicht, ob wir das machen dürften, sonst wir kämen ja ins Gefängnis, wenn wir das tun würden. Nehemia sagt, Salomo, denkt an Salomo, er war ein von Gott geliebter König. Ein von Gott geliebter König, der einen guten Anfang hatte. Aber was war sein Ende? Ausländische Frauen haben ihn verführt. Und ihr tut das gleiche Unrecht. Hosea betonten Hosea 5, Vers 7 sagt, sie haben verräterisch gegen Gott, gegen den Herrn gehandelt, denn sie haben fremde Kinder gezeugt, ausländische Kinder. Auch hier geht es nicht um Ausländerfeindlichkeit, sondern dass diese Kinder nicht mehr dem Gott Israels dienen werden. Jahwe. In Malachi 2, Vers 15 heißt es, Gott will ein Fleisch aus einer Ehe machen, setzt die geistliche Einheit voraus. Und was strebt diese Einheit an? Das heißt wörtlich Same Gottes. Same im Sinn von Nachkommenschaft. Esra spricht vom heiligen Samen. Esra 9, Vers 2 und sagte, sie haben den heiligen Samen verunreinigt. Die Gefahr ist also, dass Kinder gezeugt werden, die nicht mehr dem Gott Israels von ganzem Herzen dienen. Das ist die Gefahr. Natürlich, wenn man so verliebt ist, dann spielt man das alles runter. Dann denkt man, es kommt schon gut. Und es ist ja immer gut, wenn man positiv denkt. Aber man sollte nicht nur positiv denken, sondern man sollte auch realistisch denken. Und Gott ist sehr realistisch und die Bibel ist sehr realistisch. Also immer das ganze Leben mit bedenken. Was sind die Folgen? Paulus schreibt, sieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, obwohl es darum dabei nicht primär jetzt um die Ehe geht. Im 2. Korinther 6, 14 ist es doch auf die Ehe zu beziehen, denn Jesus sagt, was Gott zusammengejocht hat, wörtlich, das soll der Mensch nicht scheiden. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Treue lebenslang. Beziehe mich besonders auf Vers 16. Gott hasst Entlassung. Malachi 2, 16. Gott hasst Entlassung. Das hebräische Wort Shalach, Shilech, abgeleitet von Shalach, heißt senden, schicken, hier fortschicken. Und ist sozusagen ein Fachbegriff für die Entlassung durch den Mann geworden im Alten Testament, 5. Mose 24, Jeremia 3, Jesaja und so weiter. Der Mann schickt seine Frau fort. Das war die Praxis. Und das ist das Fachwort dafür, Entlassung, das hier erscheint. Wir müssen hier zwischen Ehebruch und Ehescheidung unterscheiden. Sprachlich ist wichtig. Ehescheidung für den Mann heißt, seine Frau fortschicken. Für die Frau heißt, sich trennen von ihm. 1. Korinther 7, Vers 10 und 11. Können wir dort nachlesen. Auch dort ist diese Sprache, der Mann soll die Frau nicht fortschicken, entlassen. Die Frau soll sich nicht trennen von ihrem Mann. Ehebruch ist mehr. Ehebruch beginnt schon im Gedanken, sagt Jesus. Ehebruch geschieht immer da, wo jemand außerhalb des Ehebundes Verkehr hat mit einer anderen Frau oder mit einem anderen Mann. Obwohl er in einer Ehe lebt oder sie. Aber wie gesagt, Jesus sagt sehr stark, dass das schon im Herzen beginnt. Ehebruch beginnt im Herzen. Und vorausgesetzt ist, dass die Ehe einen Bund darstellt, hier sehr eng verbunden mit dem Bund Gottes, mit dem Volk. Es heißt hier die Frau deines Bundes und das ist die Frau deiner Jugend, heißt die Frau, die du in der Jugend geheiratet hast. Dieser Ausdruck erscheint auch in den Sprüchen, die Frau deiner Jugend. Ist die Frau des Bundes, mit der man einen Ehebund gemacht hat. Und vorausgesetzt ist, wie überhaupt in der Antike, dass ein Bund jeweils lebenslänglich gilt. Das heißt, solange wie beide Bundespartner leben. Nun, vielleicht kennen einige das Lied von Andrea Berg. Ziemlich neues Lied, 2011 glaube ich. Schon vorbei mit lebenslänglich. Schon vorbei mit lebenslänglich. Unser Himmel war besetzt. Schon vorbei mit lebenslänglich, unser Himmel war besetzt. Der Himmel bleibt so lange besetzt, bis er durch Jesus Christus geöffnet wird. Ohne Segen Gottes, ohne den Segen Jesu Christi, bleibt der Himmel besetzt. Schon vorbei mit lebenslänglich, unser Himmel war besetzt, deine Schwüre sind vergänglich, unsere Träume abgewetzt. So geht's. Manche sind 3-4 Mal lebenslänglich verheiratet. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Man geht einen Ehebund ein und verspricht lebenslängliche Treue und dann später nochmals und nochmals und nochmals. Naja, manche haben vielleicht viel Gnade, dass sie viermal lebenslänglich verheiratet sein können. Jesus sagt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Wörtlich heißt, was Gott zusammengejocht hat. Im Alten Testament heißt es im 1. Mose 2, 24, darum wird ein Vater, ein Mann, Vater und Mutter verlassen und seiner Frau heißt wörtlich ankleben. Ankleben. Wie mit Leim. Davak. Davak ist Leim. Auf Hebräisch. Und Jesus sagt, jeder, der eine Frau entlässt, es sei denn, dass Hurerei vorliegt, der bricht die Ehe. Jeder, wer dann wieder heiratet, bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, bricht die Ehe. Nun hört man so schnell, das ist ja doch pharisäerisch. Gut. Dann war Jesus ein Pharisäer und selbst die konservativen Schamaiten waren demnach keine Pharisäer, denn sie hatten keine so strenge Praxis, wie Jesus sie hier ankündigt. Jesus sagt, von Anfang an ist es nicht so gewesen. Die Pharisäer sagten, die Schriftgelehrten Mose habe Scheidung und Wiederheirat erlaubt. Und sie bezogen sich offenbar auf 5. Mose 24. Dort ist nichts von einer Erlaubnis von Scheidung die Rede. Dort wird vielmehr eine Praxis vorausgesetzt, die Scheidung praktiziert. Das ist was anderes. Wenn ein Mann eine junge Frau heiratet und findet dann, das heißt wörtlich, die Sache einer Blöße. Das heißt, er entdeckt, dass sie keine Jungfrau mehr ist, und er schickt sie dann fort. Das wird dort beschrieben. Also ich gehe fest davon aus, dass gemeint ist, dass er nach der Heirat entdeckt, dass sie keine Jungfrau mehr ist. Er schickt sie fort. Und sie wird dann die Frau eines anderen. Und der zweite Mann schickt sie auch wieder fort. Dann heißt ausdrücklich, dann darf der erste Mann sie nicht mehr zurücknehmen. Die Frau darf also nicht hin und her geschoben werden. Denn das wäre ein Gräuel, sagt Gott. Vor diesem Gräuel spricht hier auch Malachi. Also das heißt, alles, was Gott geweiht ist, wird was, wenn es dem Weltlichen übergeben wird, dann ist das ein Gräuel. Das kann Gott nicht akzeptieren. Natürlich leben wir alle von der Vergebung. Wir feiern heute Buß- und Bettag. Buße heißt, zum Bund mit Gott zurückzukehren. Dürfen wir nicht vergessen. Buße heißt nicht, ja, ich bringe oberflächlich ein Opfer dar, wie das die Juden gemacht haben. Ich bitte oberflächlich um Vergebung, dann ist alles gut und ich lebe weiter in der Sünde. Sondern Buße heißt, zum Bund Gottes und damit zum Willen Gottes zurückzukehren. Wir werden das nur schaffen, wenn wir regelmäßig durch Jesus Christus Vergebung empfangen und ein gereinigtes Herz. Und damit komme ich zum Schluss. Eheliche Treue auf der Grundlage der Treue dem Bund Gottes gegenüber. Malachi spricht den Bund der Väter an und er zeigt, dass die Ehe für die Juden, für die Israeliten zu diesem Bund gehört. Und das heißt, dass Bundesgenossen, Israeliten, die zu diesem Bund gehören, nur Israelitinnen heiraten sollen, die ebenfalls zu diesem Bund gehören. Zu diesem Bundesvolk, die diesem Bundesgott dienen. Und neutestamentlich gesehen heißt es, wie wir hier gelesen haben, vom Engel des neuen Bundes, vom Boten des neuen Bundes, der Jesus Christus ist, der diesen neuen Bund gestiftet hat. Vergebung der Sünden zu empfangen, ein reines, gutes Gewissen. Das beginnt also dann schon vor der Ehe. Schon wenn man jung ist, sollte man sich gut überlegen, was soll aus meiner Ehe werden? Und wenn ich diesen Ehebund mit Gott beginne, dann kann ich ganz fest Gott vertrauen, dass er mein Bundeszeuge und mein Helfer ist. Das ist grundlegend, auch in schwierigen Zeiten. Und es gibt schwierige Zeiten jeder Ehe, glaube ich. Sei denn, dass es mal eine große Ausnahme gibt. Ich bin dein Zeuge, sagt Gott, zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der Frau deines Bundes. Und wie schön, wenn wir das sagen können, dass Gott unser Zeuge ist und dass er uns auch helfen wird in schwierigen Zeiten. Und ich habe Eheleute erlebt, die 40 Jahre verheiratet waren, wie die miteinander gestritten haben. Kann man sich gar nicht vorstellen. Christliche Eheleute. Christliche. Hohelied 2,15. Darum tötet die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Darum tötet die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Denk nicht, es ist ja nur eine kleine Verletzung. Es lohnt sich nicht, darüber zu reden. Und dann kommt noch eine und dann kommt noch eine und dann kann man nicht mehr miteinander reden. Und dann sagt der andere, was gut gemeint ist und schon ist man wieder verletzt. Warum? Weil man nicht offen miteinander gesprochen hat. Überleg das. Wollt ihr wirklich 90, 100 werden und so im Unfrieden leben in der Ehe? Christliche Ehen sind nicht ausgeschlossen. Ich habe das wiederholt erfahren. Unser Himmel war besetzt. Schon vorbei mit lebenslänglich. Gut, manche bleiben äußerlich zusammen, aber der Himmel ist trotzdem besetzt. Der Himmel auf Erden. Schade. Schade. Es braucht nicht die Ehe, muss man am Schluss auch noch sagen. Es braucht nicht die Ehe, um den Himmel auf Erden zu erleben. Nein, es braucht Jesus Christus. Ob mit oder ohne Ehe. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, du bist gekommen und hast unsere Schuld auf dich genommen. Du hast aber auch Gottes Bundeswillen immer wieder bestätigt, auch für die Ehe, dass dieser gilt. Der Wille Gottes von Anfang der Schöpfung an, der bleibt bestehen, nämlich dass Mann und Frau ein Fleisch werden und das lebenslänglich. Schenk du Gnade, dass wir ein lebendiges Zeugnis für unsere Umgebung sein können und vergib du uns immer wieder neu. Amen.